Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rührcast. Heute geht es wieder um Frauenfußball. Hi!
Hi!
Lisa ist wieder zu Gast. Ich bin Mara, genau. Ich vergesse das auch immer zu sagen, wer ich eigentlich bin. Das ist auch wichtig. Ja, genau. Genau, heute geht es wieder um Frauenfußball. Wir haben uns letztes Mal im April 2017 getroffen. Es ist viel passiert. Mhm. Ich habe schon eben gemerkt, ich habe auf jeden Fall wieder viel zu nörgeln und so. Genau, ich stelle kurz vor, was wir so kurz machen. Wir leiten ein, was euch also erwartet. Danach der Rückblick auf die letzte Zeit, also genau, seit ungefähr einem Jahr ist einiges passiert. Wir werden ein paar Verweise auf die erste Podcast-Folge nehmen. Und etwas zu Medien über Frauenfußball erzählen, also Podcasts und Zeitschriften. Danach gibt es einen kleinen Schwerpunkt zu Trans- und Frauenfußball bzw. Cis-Normativität im Frauenfußball. Und gefolgt von einem Teil zu anderen Phänomenen im Frauenfußball, also zum Beispiel Zahlung, die Ultraszene und Soldatinnen unter Spielerinnen und Schiedsrichterinnen in der Frauenfußballszene. Genau, dann enden wir vielleicht mit einem Ausblick in die Zukunft und mal schauen, wie der so ausfällt. Ja. Jo, weiß nicht, magst du sagen, was dich vielleicht auch so, genau, ich hatte ja auch so hier aufgeschrieben, nochmal so persönlich was zu erzählen, also irgendwie, wie du dich persönlich so in letzter Zeit mit Frauenfußball beschäftigt hast?
Also im letzten Jahr habe ich mich, ich verfolge gar nicht so wahnsinnig viel das Liga-Geschehen so, aber ich versuche mich irgendwie mehr so jetzt auf wissenschaftlicher Ebene damit zu beschäftigen, weil ich das irgendwie super spannend finde, da wie so die großen Strukturen funktionieren, gerade auch im Frauenfußball so. Und genau, das ist so das, was ich zurzeit mache. Genau, aber trotzdem habe ich auch so viel am Rande mitbekommen, viel über Twitter. Und ja, also da, also besonders in Erinnerung ist mir das vom VfL Wolfsburg, dass sie eben letztes Jahr nicht die Meisterinnenfeier machen konnten, weil die Männerabteilung vom Abstieg bedroht war. Und ja, die dann einfach zu Beginn der nächsten Saison erst die Meisterinnenfeier machen durften.
Genau. Ja. Und das ist natürlich umgekehrt so, ich denke, es ist nicht denkbar, wenn es umgekehrt wäre, ne, Frauenfußballteam von Wolfsburg, also es ist natürlich unrealistisch, dass sie in letzter Zeit abstiegsbedroht sind, aber wenn sie mal abstiegsbedroht wären und dann der VfL Wolfsburg, die Männer gewinnen die Meisterschaft, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die dann drauf verzichten, das ist so.
Und vor allem der VfL Wolfsburg, der ist ja schon seit, wenn ich vom VfL Wolfsburg spreche, ich spreche immer vom Frauenteam.
Ja. Die erwähnenswert sind.
Ja, genau, weil sie einfach total oft ständig irgendwelche Titel holen und ja, die Männer, das Männerteam einfach ja, so mittelmäßig ist im Ligabetrieb, glaube ich.
Genau, also der VfL Wolfsburg, also die Erwähnenswerten, die sind jetzt MeisterInnen geworden, vorzeitig, und haben jetzt den DFB-Pokal gewonnen und vielleicht gewinnen sie auch noch die Champions League.
Und Triple.
Genau, und ich glaube, letztes Jahr war das auch so, und VfL Wolfsburg, die Männer, die sind jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge abstiegsbedroht. Die waren jetzt gerade in der Relegation, wo sie gerade sich nochmal haben retten können. Genau.
Ja.
Genau, ansonsten, also zu mir persönlich, ich war jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so oft im Stadion. Letztens war ich in Bremen und da war ich zufällig da auch als Bremen gegen Potsdam war, da wurde Bremen hart abgezockt. Genau, das war irgendwie auch ganz schön, mal ein anderes Stadion zu sehen, weil ich sonst ja immer in Frankfurt war. Genau, ansonsten, ich habe mich erinnert, in unserem ersten Podcast habe ich erzählt, dass ich zu Landhaus Wien gehen wollte, in die österreichische Frauen erste Liga. Das habe ich auch nicht gemacht. Genau, das war tatsächlich der Grund, es war zu heiß an dem Tag und die hatten keine Tribüne, die überdacht ist und es. Ja. Naja. Genau, ansonsten, was ist in letzter Zeit passiert? Die Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden war. Da ist mir vor allem eigentlich nicht so viel im Gedächtnis geblieben, außer Shanice van der Sanden. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Also die eine Spielerin von Niederlande, die super abging und die ist mir so im Gedächtnis geblieben. Mhm. Du hattest was zu dem Song, dem Jingle der Europameisterschaft mal getwittert?
Ja, genau. Also es war nicht direkt die Jingle von der UEFA, sondern es waren die Jingle vom Channel 4 in Großbritannien, im Fernsehsender. Mhm. Und gab es einen Werbespot im TV halt, wo der Song Boys Wanna Be Her von Peaches verwendet worden ist. Und ich finde es halt richtig cool, dass dieser Song verwendet worden ist. Also die Person, die das ausgewählt hat, die feiere ich so ein bisschen, weil Peaches als Person, die sich eben auf jeden Fall feministisch einsetzt und aktiv ist, und da diesen Song zu nehmen, für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft zu werben, finde ich richtig gut. Wer das Video Video zu dem Song kennt, das Ursprungsvideo von Peaches, da geht es einfach total viel auch um, also wie ganz viel gespielt mit sexuellen Praktiken, um eben so diese Heteronormativität, Cis-Normativität einfach da zu kritisieren. So. Und das finde ich halt krass, dass es einfach in so einem Werbespot einfach gezeigt wird, so, beziehungsweise das Lied dafür verwendet wird. Ich schätze, vielleicht kennen die Personen auch nicht dieses offizielle Video von Peaches, weiß ich nicht.
Vielleicht.
Genau. Und in diesem Werbespot geht es einfach um ein Mädchen, das aus der Schule kommt und die ganze Zeit mit irgendwelchen Gegenständen umherkickt. Und dann schlussendlich auf dem Sofa zu Hause landet zwischen Vater und einem Geschwisterkind. Und die dann gemeinsam die WM gucken.
Okay.
Ja.
Ich versuche das mal zu finden und wenn ich es gefunden habe, dann spiele ich es jetzt ein. Falls nicht, tut mir leid.
Gibt es auf YouTube.
Ja, dann spiele ich es jetzt ein.
About to kick off UEFA Women's Euro 2017, coming this July to Channel 4.
Genau, insbesondere halt in einem Kontext von gesellschaftlicher Abwertung von Weiblichkeit und dass das weibliche, also wenn Jungs weibliche Nuancen oder was auch immer irgendwie so was haben, was immer abgewertet wird, ist das halt ja eine schöne Sache, auch also dieses Lied und auch in den Kontext zu spielen. Cool. Ja. Genau, ansonsten, vorletztes Jahr, also vor 18 Monaten, ist Steffi Jones als Bundestrainerin von Nationalteam dazugekommen. Sie hatte vorher keine Trainerlizenz, hat noch kurz ihre Trainerlizenz gemacht und war nicht so erfolgreich jetzt. Und jetzt wurde sie abgesägt. Ich finde es super schade, also halt auch, dass sie nicht so erfolgreich war, aber genau, dass sie halt schon wieder abgelegt wurde. Aber immerhin wird es auch wieder eine Trainerin geben, Martina Voss-Tecklenburg. Ich bin gespannt. Genau.
Ja, wie hast du die Steffi Jones so erlebt als Trainerin? Was war da dein Eindruck?
Ich glaube nicht so richtig vielschichtig. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Also ich hatte letztens einen Artikel gefunden, wo eine Spielerin... Oh, wer war das noch? Ich weiß gerade nicht, wer es war. Ich verlinke es auf jeden Fall. Über Steffi Jones erzählt und sagt so, ja, dass sie nicht verwundert, dass es nicht geklappt hat und irgendwie so, und ich bin da halt irgendwie gar nicht into und deshalb weiß ich nicht, ob das einfach nur Beef ist oder ob das halt einfach realistisch ist, aber unter dem Gesichtspunkt, dass halt Jeffy Jones vorher noch nie ein Team gecoacht hat und jetzt erst und dann plötzlich ein Nationalteam, das halt unter den Top 5 weltweit rankiert, ist natürlich auch naheliegend, dass es möglich ist, dass er einfach da nicht so drauf hat. Mhm. Keine Ahnung. Weiß nicht, hast du irgendwas?
Also ich fand es einfach ganz spannend, so wie die Außenstellung auch war. Ich glaube, dass Jeffy Jones super idealistisch ist und generell eigentlich gute Ideen hat. Woran es jetzt an der Umsetzung lag, weiß ich nicht. Ist ja auch immer die Sache, okay, wie ist die Außendarstellung und was findet tatsächlich irgendwie teamintern statt so. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch zu verkopft irgendwie so ein bisschen daran geht, weil ihr einfach die Trainerin-Praxis fehlt. Das ist aber nur eine Vermutung, aber ich fand es halt erstaunlich, als Lena Gößling dann an die Öffentlichkeit getreten ist so und arg deutlich gemacht hat, dass sie so enttäuscht ist, dass sie nicht nominiert worden war. Das hatte ich so vorher noch nicht mitbekommen, dass eben so ein Nationalteam interner Konflikt so nach außen getragen wird. Und da ist meine Vermutung irgendwie, dass da irgendwie schon viel intern einfach gewesen sein muss. Genau. Und das fand ich dann auch nicht so cool, wie Steffi Jones dann damit umgegangen ist und da quasi Kontra drauf gegeben hat. Aber ich bin sehr gespannt auf Martina Voss-Tecklenburg. Schade für die Schweizerin. Aber ich bin gespannt.
Genau, ansonsten als letzten Punkt zu dem Rückblick auf der letzten Zeit, einfach nur erwähnenswert, Frauenteams werden meiner Meinung nach immer noch irgendwie auch innerhalb der Vereine nicht ernst genommen. Zuletzt als Beispiel Holstein Kiel, das Frauenteam, die spielen zwar in der Regionalliga, aber relativ oben mit dabei, und wenn sie ein Spiel mehr gewonnen hätten und die auf Platz 1 nicht gewonnen hätten, dann wären sie aufgestiegen. Und bei denen war vor kurzem die Sache, dass der Verein gesagt hat, ja, wir lösen die auf aus finanziellen Erwägungen, während das Männerteam in der zweiten Liga gerade fast aufgestiegen wäre. Und ich schätze, dass das halt aufgrund Protests und dass Frauenfußball auch immer mehr so ein bisschen, ja, auch in Medien ist, mehr Leute es interessant finden, dass der Verein sich das dann nochmal überlegt hat, aber dass es halt auch immer wieder versucht wird, also Frauenabteilungen einzustellen. Also zuletzt auch ganz große Sache, das war schon 2010, 2011, da wurde die Frauenabteilung vom Hamburger SV, die wären eigentlich in die erste Liga aufgestiegen, die wurden dann in die Regionalliga zurückgezogen, auch aus finanziellen Erwägungen. Und ich fürchte, dass das auch noch so ein bisschen bleiben wird. Das ärgert mich.
Ja, total. Das ist letztendlich einfach nur am finanziellen scheitert, obwohl gute Spielerinnen da sind. Schade.
Ja, und das ist halt nicht ernst nehmen so. Also ich glaube, ach, wie dem auch sei. Es gibt noch mehrere Sachen zum Ärgern. Ich wollte ein paar Verweise auf die erste Podcast-Folge von uns machen. Da hatten wir zum Beispiel auch drüber gesprochen, wie viele Trainerinnen in der ersten Liga es gibt oder gab. Ich weiß gerade gar nicht mehr, April 2017, da war, wie hieß sie denn, die Trainerin, die dann zu den Junioren ging, aus Duisburg.
Inka
Krings. Inka Krings, genau. Ich glaube, das war die einzige damals.
Ja.
Mittlerweile gibt es zwei Trainerinnen, jeweils bei Jena und Bremen, die aber auch wieder abstiegsbedroht sind. Das ist auch, ein bisschen schade. Genau. Ansonsten, was geht sonst in der Allianz Frauenliga? Nicht so dramatisch viel. Gerade sind die letzten zwei Spieltage und die letzten vier in der Tabelle sind abstiegsbedroht und Wolfsburg hat schon wieder die Meisterschaft. Sehr unspektakulär. Genau, aber in der zweiten Liga tut sich mehr. Die war ja bis dieses Jahr zweigleisig. Es gab eine Südstaffel und eine Nordstaffel. Und jetzt ist es so, dass sie eingleisig wird im nächsten Jahr. Und das war auch ganz schön dramatisch, weil ja so die so in der Mitte jeweils getrennt wird und dann richtig gute Teams auch teilweise jetzt in der Regionalliga absteigen werden. Genau, aber in der zweiten Liga, da steigen auf jeden Fall in die erste Gladbach und Leverkusen auf. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das so weitergeht nächstes Jahr in der zweiten Liga. Ich verfolge es zumindest von den Tabellen und wieso die Spiele ausgehen. Ja.
Weißt du, wer da in die Regionalliga zurückgestuft worden ist?
Ja, richtig viele tatsächlich, weil das ja sich ab Platz 7 ist. Also Arminia Bielefeld, die waren letzte Saison so richtig gut und die steigen jetzt ab. Ansonsten, ja, Herford SV, die waren halt vor 2 Jahren noch in der ersten Liga. Die auf jeden Fall in der Staffel Nord und in der Staffel Süd hat es Wetzlar gerade so geschafft, in der zweiten zu bleiben, aber auch Sindelfingen und Mainz, Sindelfingen war, glaube ich, im DFB-Pokal relativ gut und Mainz sind letztes Jahr waren die auch relativ gut und die steigen jetzt auch einfach wieder ab. Das ist dramatisch.
Da sind halt auch wieder die großen Vereine dabei. Mhm. Bayern München, Frankfurt, Freiburg, gut, hat es jetzt nicht geschafft, aber da sieht man einfach, wie wichtig es ist, irgendwie einen großen Verein im Rücken zu haben, beziehungsweise einen Verein zu haben, der eben auch finanziell gut aufgestellt ist, beziehungsweise wo einfach auch der Wille ist, dass Frauenfußball gemacht werden soll.
Und letztes Jahr bin ich auch davon ausgegangen, dass die eingleisige zweite Liga ja ohne diese Zweitteams stattfindet. Weil ich dachte, bei den Männern ist es, glaube ich, so, da spielen die zweiten Teams in den Regionalligen und nicht in der zweiten Liga. Zumindest war das vor ein paar Jahren, als ich mich mit Männerfußball beschäftigt habe, noch so. Keine Ahnung. Genau, und jetzt bleiben wir dann wieder die Hälfte der Liga, sind im Grunde der zweiten Liga sind dann die zweiten Teams von denen aus der ersten Liga. Das ist halt auch, finde ich, nicht sonderlich pluralistisch, sondern stärkt halt wieder die schon stark sind.
Ja.
Ja, auch. Also ja. Wolfsburg, Potsdam, München, Hoffenheim und Frankfurt, also 5 von 12 Teams sind im Grunde die zweiten Mannschaften aus der ersten Liga. Das ist nicht so pluralistisch. Genau. Genau, ich hatte noch eine Sache, da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal über Gehaltsforderungen des US-Teams gesprochen. Die hatten sich insbesondere im Kontext von der WM oder? Ah nee, von dem She Believes Cup, oder? Nee, der WM. Nee, es war die WM, ja genau. Die WM mit dem Kunstrasen, da hatten sie sich auf jeden Fall hart aufgeregt und für höhere Gehälter streiten wollen und haben das auch erstritten. Und in der Zwischenzeit ist Dänemark, die Bezahlung der Frauen, des Frauennationalteams mit den Männern gleichgestellt und Neuseeland ist als zweites Team auch nachgerückt. Also das US-Team ist, glaube ich, einfach nicht gleichgestellt, sondern die sind einfach nur, haben mehr Geld. Aber auch gut, ja, keine Ahnung.
Verdienen da selbst die Männerteams mehr als die Frauenteams? Das weiß ich gerade gar nicht. Also ich frage mich gerade nur, weil in den USA Frauenfußball voll das große Ding ist, während Männerfußball nicht so.
Ich gehe hart davon aus, weil das war ja so der Streitpunkt, dass sie gesagt haben, den Männern würde das mit den Kunstrasen nie gemacht werden. Und trotzdem verdienen wir irgendwie halt auch weniger. Also ich bin mir relativ sicher, ich werde das nochmal recherchieren und in den Shownotes verlinken. Genau. Jo. Was gibt es sonst Neues bezüglich, genau, Medien? Ich bin letztens auf diesen Frauenfußball-Podcast gestoßen, der sich ausschließlich mit Frauenfußball beschäftigt, Lottes Erbin. Du hast auch gesagt, du hast mal reingehört?
Ja.
Genau, ich habe auch mal reingehört in den ersten 2 Folgen. Ich war dann genervt, dass so ein Typ relativ dominant meiner Meinung nach ist und deshalb habe ich das nicht mehr weiter verfolgt.
Genau, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Das finde ich auch super nervig.
Mhm.
Klar, er kennt sich super gut aus. Mhm. Gerade in Bezug auf Thailand, aber
ja, es, genau.
Es ist schon krass, wie dominant er im Verhältnis zur Frau ist, die eben auch noch damit podcastet.
Ich hatte das auch mal in einen Kommentar geschrieben und da schrieb die Podcasterin zurück, dass sie es anders empfindet und sich eben als dominant wahrnimmt und so. Aber ja, da wollte ich dir nicht die Wahrnehmung absprechen oder weiter diskutieren, aber ich fand es halt auch einfach, ich hatte dann auch nicht mehr Lust, irgendwie es weiterzuhören, keine Ahnung. Ja. Aber es ist trotzdem super, dass es sowas gibt, finde ich. So ein Frauenfußball-Podcast, ich glaube, das ist der erste deutschsprachige. Das ist gut. Mhm. Genau, ansonsten, Entschuldigung, ja. Ansonsten, das F-Fußball, die F-Fußball-Zeitschrift, auf die bin ich gestoßen. Die gibt es seit, was denn?
Ich bin gerade so ein bisschen abgestoßen von dem Titelblatt, weil es für mich schon, finde ich schon, also fast rassistisch oder, ja, es ist rassistisch.
Der jetzt über die,
ja, Chinas Fußballrevolution, dann türkische Chancen. Ich will das jetzt auch gar nicht alles wiedergeben so. Aber das finde ich schon, also warum gibt es da eine Illustration und keine Fotos? Also das wäre irgendwie nochmal was anderes gewesen. Und dann irgendwie das Wappen hier, verstehe ich nicht.
Also genau, wir reden jetzt gerade über die Mai-Juni 2017 Ausgabe und die Juli-August 2017 Ausgabe. Genau, die hatte ich als Probeabo. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der einfachste Grund ist, dass sie die Rechte nicht hatten. Also ehrlich gesagt. Genau, ansonsten, ich fand das ja, so lala. Also ich fand es an sich ganz gut, dass sie sich mit vielen verschiedenen Sachen versuchen zu beschäftigen, auch Regionalliga-Teams und genau, auch wie es zum Beispiel auch einfach talentierte Spielerinnen aus einfach geringeren Klassen so. Das fand ich auf jeden Fall spannend, aber ja, es hat mich auf jeden Fall nicht gepackt. Und ich hatte auf jeden Fall auch den Eindruck, dass es halt manchmal ein bisschen unreflektiert ist. Manchmal fand ich es aber halt wiederum ganz gut. Also wenn zum Beispiel auch sowas über einfach Gehaltsprobleme, über Sexismus im Frauenfußball stattfindet, beschrieben wird. Das sind halt keine wirklich knaller Artikel, aber dass das zumindest mal angesprochen wird, finde ich gut. Also auch was zu Sexismus, Homophobie und Gewalt, also Frauen in der Ultraszene, da kommen wir ja später noch dazu, da werde ich auch kurz dieses markierte Zitat vorlesen. Aber guck hier, allein, dass es hier von einem Stream dieses Bild ist und verpixelt so ein bisschen. Naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber auch eine super Sache, dass es das gibt, finde ich, vom Prinzip her. Genau, das Magazin gibt es seit, ich glaube, 2014 und vorher gab es ein Magazin, das hieß genauso, von 2009 bis 2012 und da war auch wieder Martina Voss-Tecklenburg Chefredakteurin, hatte ich gelesen, aber offenbar ist es nicht dasselbe Magazin, sondern einfach nur derselbe Name gewesen und dann gab es halt.
Ich hatte auch mal reingeguckt in das Magazin, das war irgendwann letztes Jahr, weiß es nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall habe ich es aufgeschlagen und das erste, was ich gelesen habe, 2018 wird sexy. Und da dachte ich mir, okay, nein, das will ich nicht in einem Magazin über Frauenfußball lesen.
Ja.
Deshalb bin ich gerade erstaunt und ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, so, weil ich dachte, okay, das ist super undifferenziert, aber deshalb finde ich es gerade cool, dass Sexismus tatsächlich irgendwie thematisiert wird.
Es wird zumindest versucht, ein paar kontroverse Sachen anzusprechen. Das ja. Okay. So, kommen wir zu einem nächsten Punkt. Das wäre Trans- und Frauenfußball, beziehungsweise Cis-Normativität im Frauenfußball. Ja. Also, Genau, es gibt so einen Jingle, ja, und zwar von der Allianz-Versicherung. Die Allianz ist ja Hauptsponsor von dieser Liga, deshalb heißt diese Liga ja auch Allianz Frauenfußball-Liga, Frauen, keine Ahnung, wie dem auch sei. Genau, und immer wenn ich dann in Frankfurt im Stadion saß, und ich war ja letztens in Bremen, und da kam derselbe Jingle, also offenbar wird der überall gespielt, da kommt dieser kommt ein Jingle, und zwar, ich habe ihn in Tweets verfasst, ich lese das kurz vor. Also erst eine Kinderstimme zu hören, und die sagt, wenn ich groß bin, möchte ich Frauenfußballerin werden. Und ein Elternteil antwortet dann, das wird schwer werden. Und dann ist so eine Pause, Tim. Ja. Und dann kommt so der Satz von der Werbeperson, im Frauenfußball zählt vor allem eins, das Die. Und ich muss dann dauernd dann daran denken, dass es vielleicht ein Transmädchen war und das gerne Frauenfußballerin werden möchte. Und ja, keine Ahnung. Und das ist natürlich rein interpretiert, aber immer wenn ich da sitze, denke ich so, ha, ich will auch Frauenfußballerin sein. Und wenn ich dann früher da gesessen hätte als Kind und meinem Elternteil gesagt hätte, ich will auch Frauenfußballerin werden und das im Grunde sowas gewesen wäre wie, ja, ich bin eigentlich Mädchen, dann wäre das voll fies gewesen. Und dann, genau, da denke ich immer dran. Und das nervt mich. Ich möchte, dass dieser Jingle nicht mehr gespielt wird. Und ich habe ihn auch nicht im Internet gefunden, deshalb werde ich ihn jetzt nicht auch nicht einspielen, aber das ist auch okay. Genau, passend dazu hatte ich auch letztes Jahr eine Erfahrung, da habe ich gedacht, kam ich auf die abstruse Idee, ich könnte mich doch mal auch mit Frauenfußball mehr aktiv beschäftigen. Da hatte das dritte Team von FFC Frankfurt hatte nach Verstärkung gesucht und eine befreundete Person hatte nachgefragt für mich, ob sie denn auch ja Transfrauen als Spielerin akzeptieren würden oder was auch immer. Und die Antwort war eher so ernüchternd, dass sie gar keinen Bezug darauf genommen haben und genau, eher so abgetan haben im Sinne von, dass es vor allem wichtig ist, seit der Kindheit Fußball zu spielen. Genau. Aber sie haben gar nicht Bezug drauf genommen und wahrscheinlich, weil sie einfach keine Ahnung hatten, dass das eine Transfrau ist. Aber das ist hat mich trotzdem auch ernüchtert, keine Ahnung. Du hast mir auch gerade von einer NDR-Doku erzählt.
Genau.
Zum Thema Trans.
Ja, es gibt vom NDR eine Doku, die nennt sich Wenn aus Fußballerinnen Männer werden. Das ist eine Doku, die porträtiert zwei Männer, die in einer Frauenfußballteam spielen und das Fernsehteam begleitet so ein bisschen die Transition und deren Umgang mit und den Umgang vom Fußballverein mit der Transition. Und dann gibt es ein Spiel, wo so, das soll so das letzte Spiel von den beiden sein, in diesem Verein als in dem Frauenfußballteam. Und da ist auch Hannelore Ratzenburg dabei und guckt sich dieses Spiel an. Also Hannelore Ratzenburg ist die Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball beim DFB. Und sie wird eben da gefragt von diesem Fernsehteam, wie sie das denn findet, dass die beiden Jungs da spielen. Und da sagt sie, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, solange im Personalausweis noch das weibliche Geschlecht steht und der weibliche Vorname steht, ist Marino spielberechtigt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass im Personalausweis kein Geschlecht steht. Aber ja, genau, es ist halt, ja, genau, also okay, die Formulierung finde ich okay, also wenn sie spielberechtigt sind, dann, also ist ja okay, wenn sie das wollen. Aber es ist halt die Frage, ob sie vielleicht auch irgendwann mal im Männerfußball aktiv werden wollen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe es noch nicht gesehen, ich werde mir es auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich richtig gut, einfach, dass es halt auch mehr ein Thema wird. Also Trans im Sport und im Fußball, insbesondere halt in Teamsports, wo die so gegendert und binär gegendert sind.
Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass Marino und Fabian, die beiden, die porträtiert werden, die dann eben auch, oder zumindest bei Fabian bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall Marino, bei einem Männerteam vorspielt oder auf jeden Fall quasi an einem Training teilnimmt. Und genau, das wird also auch thematisiert so.
Ey, genau, ich sehe auch gerade, er sagt, ich mag die Mädels hier sehr, aber ich fühle mich nicht mehr ganz zugehörig. Ja. Genau. Okay. Kommen wir zu anderen Phänomenen im Frauenfußball. Du hast ja als Thema so Polizistin, Soldatin, als Spielerin und Schiedsrichterin
mitgebracht.
Genau, mir fällt es auch immer wieder auf und es wird auch immer wieder bei den Übertragungen erwähnt, ne? Also es gibt eine ganz bekannte Schiedsrichterin, deren Namen ich wieder vergessen habe.
Bibiana Steinhaus.
Exakt, Bibiana Steinhaus. Wo auch immer, die ja auch irgendeine Form von Polizistin ist und ja, genau.
Genau, also es ist gerade so ein eher Phänomen, ist ein schönes Wort. Da, auf Instagram sind auch super viele Spielerinnen, die sich, also gerade von Turbine Potsdam, die sind irgendwie, das sind mehrere, sind zum Beispiel Tabea Kemme, Jennifer Kramer und Schmidt, ich weiß gerade nicht ihren Vornamen, und eine andere Person, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Die haben sich vor ein paar Monaten, wurden die im Stadion fotografiert mit ihren Uniformen. Und haben das dann auch bei Instagram gepostet. So, und ich find's super faszinierend, wie da, dass sie eben diese, dass sie ihren Job so, ihren Nebenjob, würde ich sagen, weiß ich nicht, wie sie das betiteln würden.
Welcher ist der Nebenjob für dich?
Der Nebenjob, Polizistin zu sein. Mhm. Und dass sie das mit ins Stadion nehmen und ja, und zum Beispiel Tabea Kemmer, aber auch andere, zum Beispiel Linda Dallmann, haben als, und zum Beispiel auch Jennifer Marojan, haben auf Twitter in ihren Stories gepostet, als der HSV abgestiegen ist und eben ja, Fans Pyrotechnik gezündet haben, war so der Tenor von den dreien so, muss das sein, was soll das, das wäre zu gefährlich und das würde das ganze Spiel irgendwie in den Hintergrund stellen. Das fand ich schon krass, dass sie, weil sie sich da irgendwie schon einfach politisch äußern. Und das eben als nicht unbedingt auch, nicht nur als Fußballerin, sondern eben auch als Polizistin. Für Jennifer Marojan und Linda Dallmann spricht das jetzt nichts, aber auf jeden Fall Tabea Kemme, die sich auch, da hatte ich auch irgendwas schon mal was anderes, die hatte sich sehr stark dafür irgendwie dazu geäußert. Ja, genau, was ich einfach sehr erstaunlich finde, dass sie sich da so positioniert zum Thema Pyrotechnik in Stadien. Mhm. Was auch spannend ist, weil im Frauenfußball kommt es einfach weniger häufig vor.
Ja.
Und wenn nicht so groß. Von daher spricht sie aus meiner Sicht eher als Polizeikommissaranwärterin.
Genau. Hat auch in ihrem Profil stehen, ich hasse Ungerechtigkeit. Genau, also ich fürchte auch, dass das einfach dann so eine moralische, also das, genau, sie das nicht trennt und da halt, ja, als Polizistin auftritt. Ja. Und du folgst du vielen bei Instagram?
Ich folge einigen, als sich Tabea Kemme so dazu geäußert ist, hat, habe ich ihr entfolgt so. Aber ich folge schon einigen, ich finde es super spannend, dass genau, dass sie eben so Instagram für sich nutzen. Vielleicht aber auch nochmal zu dem Thema Soldatinnen und Polizei. es ist einfach eine gute Möglichkeit, in diesen Sportfördergruppen zu sein oder überhaupt darüber eine Ausbildung zu machen.
Ja.
Einfach auch, weil sie finanziell abgesichert sind.
Mhm.
Und
definitiv.
Gerade auch, weil der Sport da so gefördert wird, so, das hast du nicht in allen Bereichen. Sei denn, du bist irgendwie beim VfL Wolfsburg, wo du dann irgendwie in den anderen Abteilungen da eure Ausbildung machen kannst zur Kauffrau für Büromanagement oder so. Oder beim FC Bayern gibt es auch die Möglichkeit. Zum Beispiel Nadine Kessler hat auch beim VfL Wolfsburg eine Ausbildung zur, damals hieß es noch, Bürokauffrau gemacht. Und ja, wenn diese Vereinsstrukturen da sind, kannst du das natürlich wunderbar machen. Aber zum Beispiel bei Potsdam bietet sich das jetzt wahrscheinlich nicht so für so super viele Spielerinnen an. Da ist natürlich super, dann irgendwie bei der Bundeswehr so. Ich möchte nicht sagen super, aber es ist natürlich finanziell gesehen super.
Klar, sicher. Also insbesondere, also genau, also Bezahlung ist einfach auch ja ein Riesenthema und der Aufwand, den die SpielerInnen haben, manchmal in andere Städte zu fahren, und zwar täglich, um zu arbeiten und um zu trainieren. Also das sind ja wirklich Parallelleben, die Leute führen. Irgendwie müssen sie sich finanzieren.
Und wir hatten ja schon Instagram angesprochen, da präsentieren eben viele auch irgendwie ihre Sponsoren, zeigen immer ihre neuen Fußballschuhe oder sonstige Sportequipment, und das eben Instagram eben wie von vielen anderen auch, aber speziell zum Thema Fußball eben einfach auch genutzt wird, um Sponsoren zu werben oder sich zu präsentieren. Und ja, Marketing für sich zu betreiben.
Genau, du hast ja vorhin gesagt, dass ich weiß, ob das auch bei den Männern so ist. Kannst du mir vorstellen, aber wir haben es jetzt nicht verifiziert.
Mhm.
Genau, aber.
Ja. Wahrscheinlich, also ich schätze einfach, die haben es einfach gar nicht nötig so. Also wenn ich erinnere mich jetzt, ich habe schon mal das eine oder andere Foto gesehen, so. Ich glaube, da geht es dann aber mehr so. Da gibt es dann eher so privatere Einblicke, so mit der Familie, mit dem Kind, oder ja, zum Beispiel von Mats Hummels erinnere ich mich, beziehungsweise das ist dann eher von seiner Frau, Kathy, der Instagram-Account, wo ich mal reingeguckt habe. Aber da geht es dann eher so, sich irgendwie nahbar irgendwie den Fans zu machen so und irgendwie so Privates irgendwie in Anführungszeichen zu sagen, zu präsentieren. Und weniger wirklich um Werbung.
Ja.
Die haben es halt einfach nicht nötig.
Ich fürchte auch.
Als Millionäre.
Ja, genau. Ich würde passend dazu kurz zur Bezahlung kommen und danach zur Ultraszene. Genau, ich habe vor kurzem auch gelesen, dass Jennifer Marujan laut Medienberichten, die ich auch verlinken werde, zwischen 120.000 und 150.000 Euro pro Jahr macht. Und ich schätze, da ist sie mit bei den Obersten im Frauenfußball mit dabei. Und das ist natürlich super viel Geld, aber es ist kein Vergleich zu dem, was Männerfußball verdient wird. Und auch was, reguläre Spielerinnen in der ersten Liga verdienen, ist ja nicht viel. Und in der zweiten Liga, die verdienen meistens halt entweder kaum was oder halt gar nicht. Also zum Beispiel beim FSV Wetzlar, da kam letzte Woche oder vor kurzem ein Kommentar raus, der eben halt die Spielbedingungen oder die Bedingungen, um in einem Verein spielen zu können, so beschreibt, dass manche Spielerinnen eben pro Woche 500 Kilometer zurücklegen, weniger Geld verdienen als bei einer Männergruppenliga-Mannschaft. Ich weiß gar nicht, was eine Männergruppenliga ist, aber es ist bestimmt irgendwas ganz, nicht so Hohes. Genau, und das einfach, dass ein riesiger Aufwand ist, auch sich das leisten zu können, so ein Traum oder eine sowas, ja genau, also spielen zu können. Ah genau, passend dazu habe ich auch vorhin nochmal in der FF Fußball von Mai, Juni 2017 einen Kurzbericht gesehen darüber, dass letztes Jahr die kanadische Verteidigerin Brianna McCarthy zurück nach Kanada gekehrt ist, da ihre ausstehende Gehaltszahlungen beim BV Kloppenburg, einer Zweitligamannschaft, nicht ausgezahlt wurden. Sie konnte ihre Wohnung nicht bezahlen und ist dann sozusagen aus ihrer Wohnung geschmissen worden. Und sie ging dann zurück nach Kanada, hat ihre Karriere tatsächlich als Spielerin beendet mit 26 Jahren und hatte offenbar die Nase voll. Und das finde ich auch immer so, also es ist so bezeichnend. Also Spielerinnen, die in einem Alter von 26, das ist so das Alter, da haben die in Männerfußball noch 5 bis 10 Jahre vor sich, wo sie die beste Zeit des Lebens Geld verdienen. Und im Frauenfußball hören die Spielerinnen auf, genau wie Celia Šašić, die war ja auch unter 30, die hat dann ja genau auch ihre Karriere beendet. Ich hoffe ja noch, dass sie zurückkommt. Genau. Ja, kommen wir zur Ultraszene. Erzähle mir etwas.
In der letzten Folge hatten wir ja darüber gesprochen oder uns gefragt, oder hatte ich gefragt, ja, gibt es dann überhaupt auch Ultras im Frauenfußball? Mhm. So, und es gibt welche tatsächlich, oder selbstverständlich gibt es welche, warum auch nicht so. Ich wusste einfach nichts darüber. Aber dieses Jahr ist eine Studie von Judith von der Heide der Universität Osnabrück herausgekommen und die hat sich eben in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema Frauen in der Ultraszene beschäftigt und da viel zu geforscht. Und sie hat Kontakt zu einem Verein aufgebaut, wo es eine Ultra-Gruppierung gibt und in dem eben auch zu dem Zeitpunkt, als sie da geforscht hat, 2 Frauen aktiv waren. Zwischenzeitlich 3, aber sie hat aber vornehmlich 2 Frauen. Und sie ist dann so mehr oder weniger im Forschungsprozess halt Teil der Ultraszene geworden, ist halt durch diese beiden Frauen da reingekommen in diese Ultragruppierung und hat an super vielen Spielen teilgenommen, sowohl heim als auch auswärts. Und hat sich eben angeguckt, okay, wie ist es als Frau in so einer männerdominierten Gruppe zu sein? Und eben auch, also es ist ja irgendwie so doppelt, einmal halt diese Gruppierung so super männlich dominiert und dann eben im Fußball, was sowieso super männlich dominiert ist. Und es geht eben auch in einem Verein im Männerfußball. Genau. Und das ist einfach super spannend. Und auch, wer sich irgendwie nicht so mit so wissenschaftlichen Texten auseinandersetzt, so, aber ich finde es einfach irgendwie zum Teil auch ganz nett geschrieben und anschaulich, weil sie eben viel so aus ihrem Forschungstagebuch schreibt und da eben super anschaulich beschrieben wird, wie sie zum Beispiel Auswärtsfahrten erlebt. Also Judith von der Heide. Und wie es für sie so ist, eben wie sie diese Ultragruppierung wahrnimmt und wie sie so die Dynamiken wahrnimmt und ja, wie Frauen eben, wie diese 2 Frauen sich dort behaupten und Teil dieser Szene werden. Und ja.
Hier in dem FF-Fußball auch wieder die Ausgabe Mai, Juni 2017 ist auch was, ein ganz kleiner Mini-Part dazu. Da geht es um Sexismus, Homophobie, Gewalt. Ich lese es mal kurz vor und du kannst schauen, ob das so mit dem, was darin steht, übereinstimmt. Da steht, also es ist ein Text von der Fanforscherin Christine Giesler, die sagt, der Anteil der Frauen in Ultragruppen ist signifikant geringer als im gesamten Stadion. Es gibt immer noch Gruppen, in denen Frauen nicht teilnehmen dürfen, so Giesler. Zudem seien die Funktionen der Frauen sehr oft mit typisch weiblichen Aufgaben verbunden und für Vorsängerinnen dagegen nicht gibt es kaum Beispiele und wenn es sie gibt, dann mit großen Ressentiments und von Hasskommentaren begleitet.
Ja, also das passt ganz gut zum Beispiel. Ich hatte hier eine Stelle mir noch angeguckt, da beschreibt Judith von der Heide eben eine Situation im Blog, wo die eine Frau, die in der Ultragruppe aktiv ist, erzählt, dass zum Beispiel am Anfang, eben, als sie dazugekommen ist, so oder relativ, als sie eben noch nicht so richtig Teil dieser Gruppe war, dass dort gerufen wurde, Fahnen und Frauen in die Mitte. Und ja, das fand sie halt total kacke, so, und hat sich dagegen auch gewehrt, so, und ist eben nicht in die Mitte gegangen. Und
so als Schutz suchen oder
ja, was? Ja, genau, es ist so.
Nicht, dass denen was passiert und wir müssen sie beschützen, wir Männer oder was? So.
Genau, ja. Genau, also es erzählt sie halt mehrmals, oder es ist halt oft Thema irgendwie, dass sie scheinbar vermeintlich nicht verteidigen könnten gegen feindliche Ultragruppen, gerade und deshalb zum Beispiel auch nicht die Hauptfahnen tragen dürfen zum Stadion, weil sie sich ja nicht verteidigen können. So. Und deshalb wäre es gut, wenn das halt besser Männer machen würden. So.
Mhm.
Ja, also das ist halt irgendwie so Thema. Und dann zum Beispiel der Kapo, also der Vorsinger, so Choreograf, so, der, das sei, es nehmen diese Frauen dort in der Ultragruppe auch als rein männliche Aufgabe in Anführungszeichen da war. Und würden auch sagen, ich weiß gar nicht genau, aber das sehen sie für sich eben auch keine Möglichkeit, zumindest in dieser einen Ultragruppe, die da beschrieben wird, dass sie das irgendwie übernehmen können.
Ja.
Also es ist schon krass, was da irgendwie so ein, was für Machtstrukturen da eben in dieser Gruppierung herrschen, so, und wie sie sich eben so eine eigene Identität als Frau in der Ultraszene irgendwie schaffen müssen, so, weil es eben auch wenig Vorbilder gibt, so, das ist halt auch ein Thema, was angesprochen wird von einer Frau, dass sie eben nie irgendwie Vorbild hatte, oh ja, die ist auch, da gibt es irgendwie eine, die ist, also, dass sie nie irgendwie Vorbilder hatte, dass auch Frauen in der Ultragruppierung sind, so, genau. Oder zum Beispiel das Thema Urinieren irgendwie, dass da eben dann Pausen gemacht werden, so, und Männer eben, dann eben irgendwie in die Büsche pinkeln können, so, und die beiden Frauen das aber sich nicht irgendwie dahin hocken möchten, so, weil sie das, das passt irgendwie nicht so für sie. Genau, das ist ganz spannend. Also wie sie sich dann auch da abgrenzen oder abgegrenzt werden, so automatisch. Ja.
Hast du darin was zu feministischen Ultragruppen gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne?
Also Judith von der Heide schreibt eben, dass sie bewusst sich gegen eine politische Ultragruppe entschieden hat. Mhm. Genau. Und ja, ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, dass es irgendwie eine rein Frauen-Ultragruppe gibt. Ich weiß aber auch nicht.
Ich google später nochmal, aber ich.
Ja, es ist halt super, super spannend so.
Mhm.
Und gerade wenn dann halt so Werbespots im Fernsehen laufen, so mit Boys Wanna Be Her von Peaches, finde ich halt super spannend, wie feministisch kann eben Fußball sein, so, oder wie, ja. Und wie kann auch die Fanszene eben feministisch sein, queer-feministisch.
Ja. Und das unter einen Hut zu kriegen mit den Soldatinnen und Polizistinnen, den ich hier, eher weniger emanzipatorisches Potenzial zuschreiben würde. Also genau, also das alles ist halt ja auch einfach vorhanden. Verschiedenste Nuancen und Ausprägungen.
Also egal, dieser emanzipatorische Aspekt, ich glaube, oder der wird ja ganz oft zumindest irgendwie in so europäischen Darstellungen kommt, Medienberichten kommt es halt dann vor, wenn es dann halt irgendwie um den globalen Süden geht, um Länder des Nahen Ostens, wo zum Beispiel Jordanien, wir hatten in der letzten Folge auch angesprochen, ein afrikanisches Land, ich weiß gar nicht mehr genau, welches es war, wo es war, auf jeden Fall, dass da eben Frauenfußball zur Emanzipatur, so genutzt wird, um ja irgendwie das Frauenbild subversiv zu gestalten, zu erneuern. Oder auf jeden Fall neue Frauenbilder zu schaffen.
Meinst du, als es um die Aufhebung des Hijab-Verbots?
Das war in Südafrika.
Südafrika.
Ja, Marsha Dickelbaum, ja. Genau, eine große Rolle spielt halt immer auch das Kopftuch. Genau, aber das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon. Und
bleibt aber auf jeden Fall immer, also immer noch als Politikum. Also da habe ich jetzt zum Beispiel vor kurzem war was auf Twitter, dass 35 Frauen im Iran verhaftet wurden, weil sie gegen das Verbot, als Frau Fußballspiele zu sehen, protestiert haben. Oder eben sich als in Anführungszeichen als Mann verkleideten, um zum größten Derby der Welt in Teheran, das größte Derby offenbar in Teheran zum Spiel zu gehen. Und die jüngsten dabei, die inhaftiert wurden, waren 13 Jahre alt. Genau, das zeigt für mich so, also weltweit, es wird auch weiterhin in Zukunft Frauenfußball totales Politikum bleiben. Okay. Magst du noch was ergänzen zu der Ultraszene? Oder?
Weiß nicht. Also ich bin gespannt, wie das. Also ich würde mich irgendwie freuen, wenn irgendwie mehr Frauen in der Ultraszene aktiv sind oder auch sichtbarer werden. Und vielleicht dann auch irgendwie, ja, die Gesänge anstimmen und die große Fahne schwenken. Mhm. Das wäre cool, das in Stadien zu sehen.
Mhm. Und bei der Forschung von Judith von der Heide, das bezieht sich wahrscheinlich auf weil es im Frauenfußball wahrscheinlich weniger Ultra-Teams gibt, das bezieht sich wahrscheinlich auf den Männerfußball.
Genau.
Ja, genau. Mhm.
Genau, ja.
Ja, in Stadien beim Frauenfußball erlebe ich es auch meistens so, dass das ja wahrscheinlich Typen sind, die da laut krölen, wenn denn mal gekrölt wird. Ja,
im Frauenfußball ist es, meine Erfahrung aus dem Stadion ist, dass das halt einfach mehr so das Familienevent ist. Mhm. Und dann da eben Großeltern mit ihren Enkelkindern sitzen oder irgendwie, ja. Familien mit Kindern. Mhm. Und das auf jeden Fall hatte ich jetzt. Also klar gibt es viele Fangruppen so, aber eben Pyrotechnik habe ich noch nie erlebt. Mhm.
Ja, das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn die Spiele immer um 11 stattfinden, am Sonntag oder so. Aber ich finde das ja super, ne? Also ich finde super, es passiert nicht viel. Die Leute sind noch, wenn sie getrunken haben, haben sie es am Vortag Samstag gemacht und sind dann auch einfach ruhig und nicht aggressiv oder so. Ich habe da Spaß. Aber klar, es ist auf jeden Fall
eine ganz andere Atmosphäre, ja, und Stimmung im Stadion.
Definitiv. Das eine sind Stadien, das andere sind Sportplätze. Na gut, dann sind wir auch am Ende angelangt. Ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du noch loswerden willst, bevor wir uns in anderthalb Jahren wieder treffen zum nächsten Podcast.
Ich glaube, ich habe für heute alles gesagt.
Sehr gut. Ja gut, Ausblick in die Zukunft, ich glaube, das habe ich vorweggenommen. Mein persönlicher Ausblick ist, ich werde mich weiter mit Frauenfußball beschäftigen, vor allem halt in Deutschland und Nächstes Jahr ist auch wieder die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Da werde ich nicht hinfahren, aber ich werde immer die Hymnen lautlos halten und danach die Spiele sehen. Und genau, ansonsten wird es ein Politikum bleiben und ich werde mich weiterhin sehr oft aufregen und ich hoffe, es wird trotzdem immer besser werden. Möchtest du auch noch ein persönliches Fazit ziehen?
Ja. Ich werde mich auf jeden Fall auch weiter damit beschäftigen. So, ich finde ja nach wie vor eben den internationalen Frauenfußball super spannend. Mhm. Und habe eben auch vor, so mich mehr so wissenschaftlich im Studium damit zu beschäftigen. Und es ist nur irgendwie, man findet halt super wenig, weil super wenig zu geforscht wird. So. Aber ja, das ist auf jeden Fall so mein Plan. Ich bin auch gespannt auf die WM in Frankreich. Ob Deutschland mit Horst Hubsch jetzt als Interimstrainer doch noch die Qualifikation schafft. Ich find's lustig, wenn sie es nicht schaffen so. Also fände ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn eben Deutschland so als immer in der Favoritinnenrolle irgendwie so hoch stilisiert wird, so dass eben auch immer nicht schafft. So. Und
aus einer soziologischen Perspektive wird das auch spannend, so dann zu schauen, wie dann so das kippt, so das positive Medienecho vielleicht.
Ja. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das bei der WM sein wird und hoffe, dass das Peaches vielleicht die bei der WM, bei der Eröffnung der WM singt und performt und nicht Tegan und Sarah aus Kanada. Ja.
Und immer in den Pausen auch Peaches und Beyoncé vielleicht auch. Ja, und ja.
Das wäre mega.
Definitiv. Ich rechne ja nicht damit, aber ich würde mich sehr freuen auch. Ja, super. Dann danke, dass du wieder mit von der Partie warst. Und dann sage ich vielen Dank auch an die Zuhörenden und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.